Das Vorjahr war kein gutes für den stationären Handel. Man könnte sogar sagen, es war ein Jahr zum Vergessen. Doch nicht nur die physischen Geschäfte litten, auch der Online-Handel hat die Zurückhaltung der Käufer deutlich gespürt. Allerdings nicht alle. Während sich auf den Stirnen der europäischen und amerikanischen Händler Sorgenfalten bildeten, haben vor den Augen aller neue große Player Europa mit ihren Billigprodukten überschwemmt. Die Rede ist von Online-Anbietern wie Shein oder Temu, deren Werbung sie vielleicht sogar schon auf Social Media in irgendeiner Form gesehen haben. Zurückhaltend sind diese Firmen nämlich nicht. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und in dieser Folge erzählen wir die Geschichte von Shein und Temu, die mit ihren Billigprodukten nicht nur dem Handel Konkurrenz machen, sondern auch Umwelt und Konsumenten in Gefahr bringen und die Behörden an den Rand der Verzweiflung.
Presse Play. Was wichtig wird.
Und man muss sagen, es ist ja auch ein bisschen gezielte strategische Wirtschaftskriegsführung unter Anführungszeichen aus China.
Das war mein Kollege David Freudenthaler. Sie kennen ihn ja eigentlich als Podcast-Host, nur dieses Mal habe ich ihn als unseren Handelsexperten ins Studio gebeten. Doch bevor wir uns billiger chinesischer Kleidung, Haushaltswaren, Bürobedarf oder sogar Haustierprodukten widmen, hat meine Kollegin Anna Wallner noch einen Tipp für Sie.
Schon am kommenden Samstag geht es los. Die Kleine Zeitung veranstaltet zum zweiten Mal ein Podcast-Festival, und zwar am 13. April im Grazer Schauspielhaus. Und wir sind diesmal auch dabei mit Was wichtig wird. Ich werde mit Anneliese Rohrer, der längst dienenden Politikkommentatorin der Nation, die außerdem demnächst den Concordia-Preis für ihr Lebenswerk bekommt, über das laufende Wahljahr sprechen. Wir verlosen 3x2 Gratistickets fürs Festival. Wenn Sie da hinwollen, dann schreiben Sie uns an podcast@diepresse.com. Mehr Infos zum kleinen Podcast-Festival finden Sie in den Shownotes dieser Folge.
Hallo David.
Hi Eva.
David, wie funktioniert denn das Geschäftsmodell von Temu und Shein?
Ja, auf den ersten Blick ist es eigentlich ganz ähnlich wie Amazon zum Beispiel. Also wir als Konsumentinnen und Konsumenten kaufen einfach über eine Online-Plattform, über eine App ein bei denen. Das ist bei diesen Apps extrem spielerisch aufgebaut, noch mehr als bei Amazon zum Beispiel. Also wirklich viel Gamification, was gerade das jüngere Publikum anspricht. Der große Unterschied ist dann vielleicht, dass diese beiden Marktplätze ihre Produkte dann direkt an die Kunden schicken. Vielleicht um das ein bisschen einzuordnen. Bei Amazon ist es ja so, Amazon hat sich wirklich die letzten Jahre bewährt, weil sie ein ganz dichtes Netz an Logistikzentren über den ganzen Kontinent in Europa, aber auch in den USA natürlich aufgebaut haben und so extrem stark waren, was die Zulieferung, die schnelle Zulieferung betrifft. Bei Temu und Shein ist es jetzt aber ganz anders.
Erklär mir das. Wie funktioniert das?
Das ist wirklich so, du bestellst ein Produkt dort, das in Wirklichkeit vielleicht noch gar nicht fertig ist, das es noch gar nicht gibt. Sprich, du bestellst das und das wird in irgendwelchen chinesischen Produktionshallen zu dem Moment noch gefertigt, erzeugt und dann wird es direkt gesammelt, gebündelt, in ein Flugzeug geladen auf irgendeinem chinesischen Frachtflughafen und direkt nach Österreich oder eben nach Europa geschickt. Da ist das Ding, man umgeht quasi diese ganze Schifffracht, was dann mehrere Wochen, 3-4 Wochen dauert im Schnitt von China nach Europa und über Flugzeug, wir kennen das, dauert es vielleicht von China nach Europa 1-2 Tage. Dann kommen diese vollen Frachtflugzeuge eben an den großen Hubs in Europa an. Das ist ganz interessant, da sind die wichtigsten Flughäfen Lüttich oder Leipzig, auch Amsterdam, auch in Ungarn gibt es da große Flughäfen. Das sind oft Flughäfen, die kennt man so als Passagier gar nicht und von dort werden sie dann direkt vor deine Haustür geliefert.
Scheint doch eh alles ideal zu laufen. Wo ist dann das große Problem?
Oh ja, da gibt's viele Probleme. Ich versuche das jetzt möglichst slick der Reihe nach zu beantworten. Einerseits muss man schon sagen, ist es klimatisch natürlich problematisch. Also wenn Dinge per Flugzeug geschickt werden, hat es einen circa 50 Mal höheren CO2-Fußabdruck als mit dem Schiff. Also da muss man sich als Konsument, wenn man sagt, man will umweltbewusst leben, zumindest im Ansatz, sollte man das schon mal hinterfragen. Dann ist es auch so, dass diese Produkte oft ja unter schwierigen Bedingungen hergestellt sind, dass da auch Chemikalien eingesetzt werden, die bei uns in der EU eigentlich verboten sind. Und dann ist es so, dass diese Produkte in enormer Größe irgendwie jetzt inzwischen nach Europa kommen, dass die europäischen Zollbehörden, ja, muss man fast sagen, maßlos überfordert sind. Vielleicht ganz kurz eine Zahl der EU direkt, die rechnen damit oder die schätzen die Paketsumme im Jahr 2023 bei über 2 Milliarden Paketen. Also das ist schon enorm, die da aus China kommen. Wenn man das vielleicht umrechnen auf Österreich, da ist die Post der größte Partner von Temu zum Beispiel. Da gibt es keine offiziellen Zahlen, weil eben die Zollbehörden da hinterherhinken und nur im Ausschnittweise kontrollieren können. Aber da sprechen wir letztes Jahr von ca. 20 bis 40 Millionen und diese Zahl ist extrem im Steigen.
Aber warum scheitert der Zoll an diesen ganzen Paketen oder an dieser Menge?
Ja, das ist auch wieder ein bisschen kompliziert, aber wir bleiben mal bei Temu. Temu ist zum Beispiel in Irland Umsatzsteuer gemeldet und das wird aber schlecht, da gibt es schlechte Kommunikation, muss man sagen, innerhalb der EU zwischen den einzelnen EU-Ländern. Das heißt, da wird nicht einmal alles eingemeldet oder ist nicht alles sichtbar, wenn es jetzt in anderen Ländern dann ankommt und dann sind einfach die Zollbeamten maßlos unterbesetzt. Also für diese riesigen Paketmengen, die da ankommen, gibt es einfach nicht genug Leute, die das kontrollieren. Es wird immer dann nur stichprobenmäßig werden sich die Pakete angeschaut und man findet, zu einem großen Prozentsatz sind diese Einfuhren eben da aus China nicht regelgemäß. Also sprich, da sind viele Produktfälschungen dabei, dass irgendwelche Fußballshirts ohne Logo oder mit falschem Logo drauf sind. Habe ich schon gesagt, dass viele Sachen wirklich problematisch sind, weil sie nicht den Anforderungen in der EU entsprechen und. Insgesamt bleibt übrig, dass da eigentlich der EU entgehen da extreme Einnahmen, die man eigentlich, wenn dieser Zoll wirklich richtig deklariert würde, sie einnehmen könnten. Und vielleicht letzter Punkt ganz kurz dazu. Es gibt in der EU so eine Zolleinfuhrgrenze. Sprich, dass unter 150 Euro sind diese Produkte zollfrei. Und jetzt sind es zwar ziemliche Ramschpakete und ziemlich günstig, aber in der Summe sind die trotzdem, also kommt da schon was zusammen. Und es wird aber dann von diesen Produzenten so gestückelt, dass alle Pakete, auch wenn es größere Sachen sind, zum Beispiel der Fahrrad oder Kühlschrank oder sowas, auch das gibt's dort, dass die teilweise in Einzelteilen daherkommen, dass man eben immer unter diesen 150 Euro bleibt.
Also das heißt, ich fasse zusammen, sie sind falsch deklariert, was den Zoll betrifft, sie sind mit Schadstoffen produziert.
Genau, und sie kommen eben mit dem Flugzeug, was auch den Umweltgedanken nicht so ganz entspricht.
Was bestellt man dort? Ist das wirklich alles nur Ramsch?
Ich deklariere mich, ihr war dort noch nie was eingekauft, weil mir auch, also in den Gesprächen, die ich da mit Expertinnen geführt habe, die warnen eigentlich davor, sich diese Apps überhaupt runterzuladen, weil die Hersteller oder die Unternehmen dahinter sehr nah auch im chinesischen Staat sind. Jetzt will ich da kein China-Bashing machen, aber es gibt ja schon immer die Warnung, dass man quasi, wenn man diese App einmal am Handy hat, dass man sich da auch Überwachungssoftware runterlädt, auf sein Handy holt, was man eigentlich nicht haben will. Was jetzt dort eingekauft wird, der Großteil ist wirklich sind Produkte aller Art. Also da gibt es billige Kleidung, elektronische Produkte, komische Gadgets, kleine Halsketten um 70 Cent. Also wirklich im extrem günstigen Bereich, aber dann schon auch größere Sachen wie ja, Fahrräder, Kühlschränke. Genau. Und man muss natürlich sagen, dieses Billigkonzept ist verfängt in Zeiten der Inflation, wo viele Leute eben sparen müssen. Und man sollte auch Menschen, die dort einkaufen, jetzt nicht irgendwie moralisch den Zeigefinger entgegenstrecken. Das ist einfach ein Konzept, das ankommt. Und das funktioniert, weil eben die entsprechenden Regularien der EU da momentan gar nicht greifen.
Wenn die jetzt aber nur so billige Produkte verkaufen, wie kann sich das dann überhaupt wirtschaftlich rechnen?
Schau, es ist so, dass Temu vermittelt Produzenten direkt mit den Kunden und verlangt dafür eine, ja, nennen wir es Vermittlungsgebühr. Sowas gibt es auch bei Amazon, nur bei Amazon ist diese Gebühr inzwischen, also die wurde über die Jahre immer wieder angehoben und die liegt jetzt inzwischen bei 30-40% quasi des Umsatzes oder des Gesamtpreises. Das ist schon ein enormer Brocken jetzt für die Unternehmen. Bei Temu zum Beispiel liegt dieser Prozentsatz, diese Vermittlungsgebühr bei 10-12%, sprich ist ein Drittel weniger als bei Amazon und natürlich ist es dann für die Produzenten deutlich reizvoller, über solche chinesischen Plattformen zu verkaufen, als über ja, die aktuellen Marktführer. Und man muss vielleicht sagen, bisher haben wir immer von chinesischem Ramsch gesprochen, der da verkauft wird. Inzwischen ist es auch so, seit März oder April, bin mir jetzt nicht sicher, dürfen jetzt auch US-Produzenten auf Temu verkaufen. Und es gibt inzwischen auch Gerüchte, dass schon in sehr naher Zukunft auch europäische Produzenten über diese Plattform verkaufen können. Und dann sprechen wir dann noch einmal von einer ganz anderen Dimension.
Ich nehme an, die EU versucht das jetzt auch irgendwie zu verbieten.
Ja, also da gibt es alle möglichen Regulatorien, die momentan angedacht sind. Das ein bisschen Perverse aus wirtschaftspolitischer Sicht ist ja, dass wir gerade die Diskussion über ein Lieferkettengesetz geführt haben. Sprich, dass wir unsere hohen Ansprüche in Europa, was jetzt Arbeitsrechte und auch Umweltschutzmaßnahmen bedingt, dass wir das an Produzenten in China übertragen. Gleichzeitig kommt eine enorme Flut jetzt von dort nach Europa, die wir einfach nicht kontrollieren können. Sprich, wir haben auf der einen Seite diese extremen Einschnitte für europäische Unternehmen, sprich, die werden in Zukunft noch teurer produzieren müssen, um das alles einhalten zu können. Und gleichzeitig haben wir null Handhabe auf das, was aus China kommt. Also politisch wieder mal ein Schnitt ins eigene Fleisch.
Gutes Stichwort. Was will denn die EU, aber auch was wollen die österreichischen Behörden nun tun?
Ja, die EU, ich habe es eh schon angesprochen, die wollen jetzt diese 150 Euro Freigrenze für den Zoll abschaffen. Also da gibt es schon auch entsprechende Entwürfe der Kommission. Aber wir kennen, dass das dauert alles auf Seiten der EU, bis das alle Gremien und Behördengänge da durchläuft. Der Handelsverband zum Beispiel, die machen da ganz stark Druck, dass man endlich diese Grenze so schnell wie möglich abschaffen will. Und es gibt inzwischen, kommt es auch bei der österreichischen Politik an und bei den nationalen Behörden, die tatsächlich sagen, dass einige bestehende EU-Regularien durch diese Einfuhren einfach verletzt werden. Zum Beispiel gibt es da jetzt schon Verstöße gegen das UWG, das unlautere Wettbewerbsgesetz, da braucht man jetzt nicht genau drauf eingehen, gegen die DSGVO und auch gegen den Digital Services Act der EU. Und da gibt es quasi schon jetzt die bestehenden Regularien, nur werden die nicht entsprechend sanktioniert.
Und was will man im Hinblick auf den Zoll tun? Überlegt man da auch dann jetzt die Personen aufzustocken?
Ja, das tut man auch inzwischen, aber das müsste man in einem Ausmaß tun, das einfach nicht leistbar ist. Also wir haben ja nicht nur in Österreich Arbeitskräftemangel, sondern europaweit und diese Personen gibt es schlicht und einfach nicht. Und man muss sagen, es ist ja auch ein bisschen gezielte strategische Wirtschaftskriegsführung unter Anführungszeichen aus China, die da schon ganz explizit versuchen, also die merken, dass da die europäischen Behörden überfordert sind und die schicken dann ganz genau an die Stellen, wo die größten Schwachpunkte sind in Europa, versuchen sie dann Handelsströme zu forcieren und ja, diese Überforderung potenziert sich quasi dann in Europa.
Gut, danke David.
Gerne, Eva.
Ja, und das war's für heute. Die Artikel, die mein Kollege David Freudenthaler dazu geschrieben hat, können Sie übrigens unter diepresse.com nachlesen. Und ein anderes Thema möchte ich noch kurz ansprechen. Wenn Sie die gestrige Folge gehört haben, dann wissen Sie ja, dass wir darin einen Blick auf den Europäischen Menschengerichtshof in Straßburg geworfen haben. Dort wurde am Dienstag nämlich das Urteil von gleich 3 Klimaklagen erwartet. Und der Gerichtshof hat nun entschieden. Klimaschutz ist ein Menschenrecht. Interessant ist allerdings, dass nur die Schweizer mit ihrer Klage recht bekommen haben und nicht der ehemalige französische Bürgermeister, der sein Recht auf Privat- und Familienleben durch den steigenden Meeresspiegel bedroht sah. Auch die portugiesischen Schüler konnten sich nicht durchsetzen. Insgesamt wird das Urteil als historisch gefeiert. Doch wie viel es tatsächlich bringen mag, wird man sehen. Mein Kollege Manfred See war ja eher skeptisch. Aber hören Sie doch selbst. Sie finden die Folge mit dem Titel Das Klima mit Klagen schützen, was bringt das? In Ihrem Podcast-Catcher. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.